Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 83. Oft treten im Laufe der Ereignisse Pausen ein, welche vermuten lassen, dass der Faden der Geschichte vollständig abgerissen sei. Aber das Leben gleicht dem Weltmeere. Die Wogen, welche es wirft, sind nicht die Folgen einer horizontalen Bewegung, sondern die Wasser steigen auf und nieder. Der Tropfen, welcher sich jetzt hochspritzend auf den Wellenkämmen erhebt, sinkt im nächsten Augenblicke vielleicht in die Tiefe des Grundes hinab und kommt erst lange Zeit später in seiner Auflösung oder Vereinigung mit anderen Tropfen auf der Oberfläche wieder zum Vorscheine. So verschwinden auch im Leben der Völker oder des einzelnen Menschen die Ereignisse zuweilen von der Oberfläche und kommen zu unserer Überraschung ganz plötzlich an einem Orte und zu einer Zeit wieder zum Vorscheine, wo und wann wir es am allerwenigsten erwartet haben. Seit den letzten erzählten Ereignissen waren mehrere Jahrzehnte vergangen, als in einem Kaffeehaus zu Biskara einige französische Offiziere rauchend, trinkend und plaudernd beisammen saßen. Biskara oder Biskra, wie der Araber das Wort ausspricht, ist ein Städtchen der Provinz Konstantin in Algerien, wichtig als an der großen Karawanenstraße gelegener Handelspunkt und damals zur Zeit seiner Märkte sehr besucht von den Berbern und Beduinen der Umgegend, welche herbeikamen, um zu tauschen oder ihre Einkäufe zu machen. Das Kaffeehaus, von welchem hier die Rede ist, hatte mehr ein europäisches als ein orientalisches Aussehen. An einem der Boulevards von Paris hätte er sich allerdings wohl ein wenig fremdartig ausgenommen, aber hier in Biskara war ganz dasselbe der Fall, freilich vom entgegengesetzten Standpunkte aus. Das Gebäude war in maurischem Stile errichtet, doch hatte man einige Fensteröffnungen durch die vordere Mauer gebrochen und über dem Eingang ein mit einer französischen Firma versehenes Schild angebracht. Während der Muhammedaner in seinen Kaffeehäusern sich mit untergeschlagenen Beinen auf den Teppich niederlässt, welcher ganz einfach auf den bloßen Fußboden ausgebreitet wird, gab es hier einige, allerdings ziemlich roh gezimmerte Tische und Stühle an und auf denen die Offiziere saßen. Und was diese Herren tranken, war nicht Kaffee, sondern Wein, schwerer portugiesischer Wein, wie die Etiketten besagten, welche an den zahlreich geleerten Flaschen zu lesen waren. Die Herren schienen ziemlich angeheitert zu sein. Einige waren sogar von dem Geiste des Weines so sehr in Beschlag genommen, dass sie gar nicht viele Gläser mehr zu leeren brauchten, um vollständig betrunken zu sein. Der Wirt, welcher diese Gäste bediente, trug die Tracht eines Zuaven, war aber allem Anschein auch nicht ein Eingeborener, sondern ein Franzose, denn er sprach, wenn er gefragt wurde und Rede stehen musste, genau den Dialekt, welchen man in der Gegend von Tours zu hören bekommt. Eben erst hatte man ihm eine Frage gestellt. Er schüttelte den Kopf und antwortete: »Wie kann ich wissen, dass dieser Mann bereits einmal in Biskara gewesen ist, Monsieur?« »Ich könnte günstigenfalls nur wissen, ob er mein Café einmal besucht hat.« »Und, das hat er wohl nicht?« »Nein, obgleich ich die Möglichkeit zugebe, dass es einmal geschehen sein kann. Ich kenne ihn ja nicht.« »Er ist also wirklich eine rätselhafte Persönlichkeit?« »Ja, niemand kennt ihn. Er sitzt vielleicht unter uns, ohne dass wir es wissen. General Cavaignac ist wohl der Einzige, der ihn kennt.« »Verkehrt er nur mit diesem?«
»Wer weiß das?«
»Und wie heißt er?«
»Auch das weiß niemand. Er ist weder uns noch unseren Feinden, den Beduinen, bekannt.
Sie geben ihm nach ihrer Weise einen Namen, welcher ganz genau sagt, wofür sie ihn halten.« »Wie heißt dieser Name?«
»Un el Franzavi«, das heißt »Auge der Franzosen« oder noch deutlicher »Spion oder Kundschafter der Franzosen«. Man will ihn hier oder da gesehen haben, man beschreibt ihn bald als alt, bald als jung, aber man weiß nichts Genaues über ihn. Fragen Sie Cavaignac, den Generalgouverneur. Er kann und wird Ihnen Auskunft geben, wenn er will. Im hintersten Winkel des Cafés saß in schlechter, beduinischer Tracht ein Mann, welcher gegen 30 Jahre zählen mochte. Er hatte auf seinem Stuhle in einer Weise Platz genommen, dass man leicht merken konnte, er sei eher auf Kissen und Matten als auf Stühlen zu sitzen gewohnt. Sein Bart war dünn, wie es bei Arabern gewöhnlich zu sein pflegt, und er starrte mit jener Gleichgültigkeit gerade vor sich hin, welche dem fatalistischen Muselmann eigen zu sein pflegt. Er hatte ein Tässchen Kaffee vor sich stehen und hielt einen Tschibuk in der Hand, aus welchem er dann und wann einen Zug tat, um den Rauch zu verschlucken und dann durch die Nase wieder von sich zu geben. Der Araber nennt diese Art des Rauchens Tabak trinken. »Wer ist dieser Kerl?« fragte einer der Offiziere den Wirt. »Ich kenne ihn nicht.« »Ein Beduine?« »Jedenfalls, denn er verlangte Pfeife und Kaffee in arabischer Sprache.« »Vielleicht versteht er uns. Es ist unangenehm, fremde Lauscher in der Nähe zu haben.« »Versuchen Sie, ob er Französisch spricht.« Der Offizier tat dies. Er wandte sich an den Fremden und fragte Französisch. »Wer bist du?« »Tugger, ein Kaufmann«, antwortete der Gefragte, indem er nur dieses einzige arabische Wort aussprach. »Womit handelst du?« »Fewaki, mit Früchten.« »Woher bist du?« »Wadi Chedi.« Wadi heißt im Arabischen sowohl Fluss als auch das Tal eines Flusses. Der Mann war also aus dem Tale des Flusses Chedi, welcher seine wenigen Wasser im Süden von Biskara in den Schott Melrie laufen lässt. »Verstehst du Französisch?« »Ja, wie es scheint.«
»Khalil, wenig.«
»Wo hast du es gelernt?«
»Algier.«
»Ah, du warst in Algier?«
»Nam, ja.«
»Lange Zeit?«
»La, nein.«
Der Mann hatte seine Antworten mehr durch Gestikulationen als durch die kurzen Worte gegeben, welche er aussprach. Dennoch fragte der Franzose weiter, »Hast du von dem Manne gehört, welchen ihr El Franzavi nennt?«
»Lisa Ma, noch nicht.«
»Bist du reich?«
»Maliche, ich habe nichts.«
»Armer Teufel, hier, trinke ein Glas Wein.« Dieses Bedauern war nur ein scheinbares. Der Offizier wusste recht gut, dass der Beduine als Muselmann keinen Wein trinken durfte. Dieser machte auch sofort eine zurückweisende Handbewegung und sagte,
»Kulu muskyrüm haram«, alles, was trunken macht, ist verboten.
Es war dies die wörtliche Anführung von dem Verbote Muhammeds. »So lass es bleiben und gehe nicht an Orte, wo man Wein trinkt. Weißt du nicht, dass deine Weigerung eine Beleidigung für mich ist?«
»La, nein.«
»So packe dich zum Teufel oder trinke mit. Wir brauchen keinen Maulaffen, welcher nur zuhört, aber nicht mittut.« Es wäre wohl zu einer unangenehmen Szene gekommen, wenn nicht die Aufmerksamkeit der Franzosen von dem Beduinen abgezogen worden wäre. Der Gehilfe des Kaffeewirtes trat nämlich ein und legte die neuesten Zeitungen auf den Tisch, welche soeben angekommen waren. Hier, auf den Höhen des Atlasgebirges, waren die Neuigkeiten aus Paris wichtiger als das Anrempeln eines nichtsbedeutenden Arabers, der noch dagegen nichts anderes tun, als sich nur schweigend entfernen konnte. Die Gazetten waren im Nu auseinandergenommen und verteilt, so dass ein jeder mehrere Blätter in den Händen hielt. Man wartete nicht, bis jeder Einzelne seine Seiten abgelesen hatte, sondern sobald etwas Wichtiges entdeckt wurde, gelangte es zur sofortigen Vorlesung. Einer der Herren meinte, »Ich bin es jedenfalls, der das Interessanteste erwischt hat. Da sind nämlich die Nachrichten über Algerien.«
»Ah, was schreibt man über diese Kolonie?« fragte ein anderer.
»Mehr als wir selbst über sie wissen, da ist zum Beispiel auch der Marabu Hadschi Omana erwähnt.« Ein Marabu ist ein muslimitischer Einsiedler, welcher von der Bevölkerung für heilig gehalten wird. Hadschi aber wird ein jeder Moslem genannt, welcher eine Pilgerreise nach Mekka oder Medina gemacht hat.
»Was schreibt man über ihn?«
»Hier steht, die Haltung des berühmten Marabu Hadschi Omana ist noch immer eine unerforschliche. Er übt einen ungeheuren Einfluss auf die am Auresgebirge wohnenden Stämme aus,
weshalb es von großem Vorteil sein würde, zu wissen, ob man ihn gegebenenfalls als Feind zu betrachten hat. Man spricht davon, dass das Generalgouvernement bedacht gewesen ist, durch Abgesandte seine Stimmung erforschen zu lassen, aber er hat sich stets als unnahbar gezeigt. Auch seine Abstammung liegt im Dunkeln. Er trägt den grünen Turban, ein Recht, welches nur den direkten Abkömmlingen Muhammeds zusteht. Seine Verehrer sagen, dass er aus den heiligen Gegenden Arabiens nach dem Aurisgebirge gekommen sei. Dabei ist zu verwundern, dass seine Gesichtszüge auf das Abendland hindeuten, wie ja auch die Sage geht, dass ein französischer Reisender, welcher ihn einst in der Nähe zu sehen bekam, in ihm einen Bekannten aus der Gegend von Metz oder Sedan wiedergefunden zu haben meint. Eine gewisse Ähnlichkeit wird der Grund dieser Behauptung sein, welche sicherlich auf einer Täuschung beruht. »Da sind wir ja gerade so klug wie zuvor«, meinte einer der Zuhörer. »Was da gesagt wird, das wussten wir bereits längst. Hat man nicht bisher gemeint, dass diese Marabus unverheiratet seien und in tiefster Einsamkeit leben? Allerdings, nun, so ist es jedenfalls auffallend, dass dieser Marabu verheiratet gewesen sein muss. Das ist kein Verstoß, er kann ja trotzdem einsam leben.«
»Das tut er aber nicht.«
»Wieso?«
»Er hat einen Sohn bei sich, ist das Einsamkeit?«
»Nicht ganz. Aber wenn in unseren Klöstern Mönche in tiefer Abgeschlossenheit beieinander leben, ist das keine Einsamkeit?«
»Eine vollständige jedenfalls nicht. Übrigens soll der Sohn beinahe ganz in demselben Geruche der Heiligkeit stehen wie der Vater.« »Was liest man weiter über Algerien?«
»Hier steht weiter unter der Bezeichnung Timbuktu: Die Expedition, welche vor 2 Jahren von der Deutschen Wissenschaftlichen Gesellschaft ausgerüstet und abgeschickt wurde, um den Sudan zu erforschen, scheint bessere Erfolge zu verzeichnen haben als verschiedene vorhergehende. Es verlautet, dass das militärische Mitglied dieser Expedition, Oberleutnant von Königsau, sich von Timbuktu aus bereits auf dem Heimwege befindet. Er soll außer den rein wissenschaftlichen Errungenschaften auch bedeutende materielle Reichtümer mit sich führen und seinen Weg über Insala, El Golea und Tugurt nehmen.
»Donnerwetter«, rief einer der Franzosen, »so wird dieser Deutsche auch hierher nach Biskra kommen. Man kennt diese unangenehmen Menschen, welche sich seit den Jahren 14 und 15 einbilden, auf uns herabsehen zu müssen. Königsau? Ist Ihnen dieser Name nicht bekannt, Monsieur?«
»Nein«, antwortete es im Kreise.
»Mir scheint, dass ich ihn bereits einmal gehört habe.«
Er machte die Miene des Nachdenkens, nickte dann und sagte,
»Ah, ich habe es. Königsau hieß ja jener Liebling des alten Grobian Blücher, welcher dem Gardekapitän Richemont so verschiedene Rencontres hatte. Sie haben doch jedenfalls von Richemont gehört?«
»Derselbe, welcher nach der Schlacht bei Belle Alliance infam kassiert wurde?«
»Ja, derselbe. Ich erinnere mich, verschiedene Niederträchtigkeiten über ihn gehört zu haben. Mein Oheim hat mit ihm gedient und kannte ihn genau.«
»Man hat niemals wieder etwas über ihn gehört. Er scheint untergegangen zu sein.«
»Dies könnte ein Irrtum sein. Richemont war zwar gezwungen, Frankreich zu verlassen, aber verschollen ist er doch noch nicht. Sie wissen, welch eine Begebenheit der Grund war, dass Frankreich im Jahre 1827 Algerien blockierte?
Ja, der Dey von Algier hatte dem französischen Konsul de Waal mit dem Fliegenwedel in das Gesicht geschlagen.
Nun, der de Waal behauptete später, Richemont in der unmittelbaren Umgebung des Deys gesehen zu haben.
Hat er ihn denn erkannt?
Ja, de Waal hat mit ihm in Paris verkehrt, und zwar so viel und oft, dass an ein Verkennen gar nicht zu denken ist.
Trug Richemont in Algier maurische Kleidung?
Ja.
Mit dem Turban?
Ja, wie de Waal berichtete.
So ist es sicher, dass er Mohammedaner geworden ist.
Diesem ehrlosen Menschen ist dies recht gut zuzutrauen. Gibt es noch etwas, was über Algier zu lesen ist?
Ja, Hier wird berichtet, dass der Generalgouverneur sich auf einer Inspektionsreise durch die Kolonie befindet. Das ist es, was uns am meisten interessiert. Cavaignac wird uns ganz sicher überraschen. Er gehört zu denjenigen Generälen, welche es lieben, die Truppen stets auf dem Qui-Vive zu erhalten. Man erwartet ihn binnen einer Woche hier, aber ich wette, dass er früher... Er wurde unterbrochen, die Tür wurde aufgerissen und ein jüngerer Offizier trat ein. Man sah es ihm an, dass er sehr schnell gelaufen war. »Was ist's, was gibt's, was bringen Sie?« tönte es ihm entgegen. Der Gefragte holte tief Atem und ergriff eines der vollen, auf dem Tische stehenden Gläser. Als er es hineingestürzt hatte, antwortete er, »Eine Neuigkeit, Monsieur.« »Gut oder schlimm?« »Wie man es nimmt, Cavaignac, der Generalgouverneur, wird sogleich ankommen.«
»Alle Teufel«, rief der vorige Sprecher. »So habe ich ganz recht weiß gesagt. Also, er ist noch nicht da?«
»Nein, aber soeben traf einer seiner Adjutanten ein. Der General befindet sich noch auf der Straße von Busada her, wird aber in einer halben Stunde eintreffen.« »Dann bleibt uns noch Zeit, die Geister des Weines in Wasser zu ersäufen.« Er ergriff ein Wasserglas und leerte es in einem Zuge. Die anderen folgten diesem Beispiele und stürmten dann zum Hause hinaus. Außer dem Wirte befand sich nur noch der Beduine im Zimmer. Er hatte die Worte des Gesprächs scheinbar gar nicht beachtet, aber doch alles deutlich vernommen. Er erhob sich jetzt von seinem Stuhle, legte die Pfeife hin und griff in die Tasche. Nachdem er ein kleines Silberstück neben die Tasse gelegt hatte, verließ er das Kaffeehaus und trat hinaus auf den freien Platz vor demselben. Im Schatten der Häuser hielten die Verkäufer ihre Waren feil. Er schritt auf einen Mann zu, welcher hinter einem Haufen von getrockneten Datteln saß. Dieser Mann war lang und hager und trug die Tracht der Eingeborenen. Er schien nicht wohlhabend zu sein, denn sein Turban war aus einem alten, zerfetzten Schal gewickelt und sein schmutziger Burnus wurde von einem kamelhärenen Strick zusammengehalten.
»Sie sind fort«, sagte er leise zu dem Kommenden. »Ich sah Sie gehen. Hast du etwas erlauscht?«
Diese Worte waren in fließendem Französisch gesprochen. Der Gefragte antwortete ganz geläufig in derselben Sprache.
»Ja?« »Von wem sprachen Sie?«
»Von dir.«
»Von mir? Alle Teufel! Wie kommen Sie auf mich?«
»Sie kamen auf dich, weil Sie vorher von einem Oberleutnant von Königsau redeten. Der Sitzende schien nahe am 60. Jahre zu sein, konnte aber auch noch mehr zählen. Sein Haupthaar wurde vom Turban vollständig verdeckt. Sein Gesicht zeichnete sich durch einen großen, dichten, fast weißen Schnurrbart aus. Als er den letzt ausgesprochenen Namen hörte, zog sich sein Schnurrbart in die Höhe, so dass man zwei Reihen großer gelber Zähne sehen konnte. Es war, als ob ein Raubtier gegen einen Angreifer die Zähne fletschte.
»Königsau, Leutnant?« fragte er. »Ein Deutscher?«
»Ja.« Die Augen des Alten glühten unheimlich auf, doch nach einem kurzen Nachdenken ließ er den erhobenen Kopf sinken und sagte,
»Er ist es nicht. Es muss ein anderer sein.«
»Warum?«
»Der, welchen ich meine, kann jetzt längst nicht mehr Oberleutnant sein. Es sind über 30 Jahre vergangen. Was ist der Königsau, von dem Sie sprachen?«
»Er ist Mitglied einer afrikanischen Expedition, welche von Deutschland ausgerüstet wurde.«
»Woher stammt er?«
»Ich weiß es nicht.«
»Wo befindet er sich?«
»Auf dem Heimwege von Timbuktu.«
»Ah, oh, das ist interessant.«
»Höchst interessant, Cousin. Er führt nämlich große Schätze bei sich.«
»Alle Teufel, weißt du das genau?«
»Die Offiziere sagten es. Es steht in der Zeitung.« Die Augen des Alten glänzten und funkelten wie diejenigen eines Raubtieres.
»Ah, vortrefflich. Welchen Weg schlägt er ein?«
»Er kommt über Insala und El Golia nach Tugurt.« Da wäre der Alte vor Freude beinahe von seinem Sitze gefahren.
»Nach Tugurt«,
sagte er,
So ist es jedenfalls der Europäer, den dir unsere Späher angemeldet haben.«
Der andere nickte zustimmend mit dem Kopfe. Er hatte jetzt nicht mehr das gleichgültige Gesicht von vorhin, sondern dasselbe hatte einen höchst verschmitzten Ausdruck angenommen. Er antwortete, »Ich zweifle nicht daran.«
»Wann wird er nach Thugut kommen?«
»Das konnte noch nicht gesagt werden.«
»Welche Begleitung hat er?«
»Außer den Kameltreibern 30 Krieger vom Stamme der Ibn Bata.«
»Die werden zu überwältigen sein. Also, die Offiziere sprachen von mir?«
»Ja.«
»Was?«
»Dass du nach der Schlacht bei Belle Alliance infam kassiert worden seist.«
»Der Teufel soll sie holen. Was noch?«
»Dass man dich in der Umgebung des Day erkannt hat.«
»Ich wollte, dieser Konsul wäre blind gewesen.«
»Sie sprachen ferner von dir, ohne zu wissen, dass du es bist.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Ich meine, dass sie von Hon El Fransavi redeten.«
»Was sagten sie da?«
»Dass dieser Mann ihnen ein Rätsel sei.«
»Hoffentlich werde ich es auch bleiben.«
»Ferner erwähnten sie den Marabu Hadji Umana.«
»Jedenfalls war auch dieser ihnen ein Rätsel?«
»Ja.«
»Daran sind sie selbst schuld. Sie mögen nur gescheite Kerls zu ihm schicken, welche es verstehen, ihn auszuhorchen. Aber warum liefen sie so schnell davon?«
»Weil sie die Nachricht erhielten, dass Cavaignac komme.«
»Ah, ich dachte es. Wann kommt er?«
»In einer halben Stunde, und diese Zeit ist fast vorüber.«
»So spute dich, eile ihm entgegen, damit er erfährt, dass ich hier bin.«
Der andere entfernte sich augenblicklich, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Er schritt dem Orte zu, wo sich draußen vor dem Städtchen die französischen Truppen versammelten, um den Generalgouverneur zu empfangen. Dort standen auch bereits viele Einheimische, welche gehört hatten, dass Cavaignac komme, der sich durch seine Siege berühmt gemacht hatte, aber gerade deshalb bei ihnen nicht weniger als beliebt war. Als der Maure dort ankam, sah man bereits die Kavalkade vom Westen her herbeigesprengt kommen, geführt von einigen Turkos, welche den Weg kannten, und begleitet von einer hinreichenden Schar von Chasseurs d'Afrique, um ihnen Sicherheit zu bieten.